Also zuerst ein großartiges Jahr 2024. Also mit diesem Schlüssel, mit diesem Wort gibt es auch einen Begriff, Vorsatz. Also wer hat Vorsätze oder wer hat jetzt neue Entscheidungen für dieses Jahr genommen? Ja, schön. Schön. Naja, also geteilt. Also für diejenigen, die sich dafür entschieden, so was Neues anzufangen, oder ja, ich wünsche euch viel Glück und dass ich auch durchschalten können. Dieser Begriff Vorsatz ist ja zwiespältig, ja, also weil es ist was Gutes, was Positives, aber es bedeutet auch irgendwie eine Art Frustration, ne? Wenn man jetzt Vorsatz, also was Neues anfangen muss, bedeutet das auch, dass man das in das Jahr davor, also 2023, es nicht vollgeendet hat. Also das ist auch eine Art Frustration, ne? Und das kann auch durch die immer wieder, also ich meine, jedes Jahr wird es ein neues Jahr, ne? Das kann irgendwann auch zu einer Art Müdigkeit. Ich habe das letztes Jahr nicht geschafft. Ich versuche es nochmal. Aber wenn ich das dieses Jahr nicht schaffe, dann was wird nächstes Jahr? Und das kann auch durch die Jahre immer schwieriger sein. Und also, es gibt ein Parallel mit unserem christlichen Leben. Oder geistlichen, weil es kann auch sein, dass durch die Jahre man irgendwie das Feuer auch verliert. Ja? Und das ist jetzt mein Gebet für diesen Morgen, dass wir also das Feuer neu setzen, also und zwar nicht wie ein Vorsatz, also nicht jetzt jedes Jahr neu, sondern neu im Sinn Gottes. Also das werden wir neu im Sinn der Barmherzigkeit, das werden wir heute sehen durch den Text. Ja? Ist das okay? Ist die Sprache okay? Weil ich habe jetzt meinen Notdienst. Ja? Also meine Frau. Also ihr dürft gerne sagen, ich verstehe nichts mehr, bitte übersetzt. Ja? Also ich würde es nicht persönlich nehmen oder so. Ich bin Franzose und stolz davon zu sein. Also jo, also ich werde, also der Predigt von heute ist sehr inspiriert von einem Predigt, das ich in Frankreich gehört habe, also von der Kirche Martin Luther King. Und also das kommt nicht alles von mir. Das wollte ich einfach sagen. Und ja, ich werde die Texte lesen in der Hoffnung für alle Version der Bibel. Ja, okay. Also wir werden gehen in dieser Sache neu anfangen im Dank der Barmherzigkeit durch ein Beispiel studieren. Also Kathleen hat schon den Text gelesen, das werden wir so am Ende studieren. Wir werden erstmal im Kontext alles zusammensetzen und das ist zwar die Geschichte von Petrus. Kennt ihr Petrus? Ja, sagt doch. Ja, schön. Also, zwei Teile. Erstmal, was mit Petrus geschah. Und dann, wie er neu angefangen hat. Einfach. Also, Petrus. Wer von euch hat schon von Petrus gehört? Ja, schön. Und wie würden Sie Petrus beschreiben? Also, wenn Adjektiv oder Szene, Anekdoten, was kommt direkt? Normal?
Vorlaut.
Also ja, genau. Engagiert. Ja, ja, ja. Super. Der ist der Pastor, deswegen. Ne? Leidenschaftlich, ja, genau. Impulsiv. Ja. Einfach. Also muskulös, wenn man The Chosen gesehen hat. Yes. Das ist mein Ziel für 2024. Ja, also ein engagierter, ein kräftiger Kerl. Also stark, engagiert, sofort. Jesus ruft ihn, der kommt, der lässt alles. Der ist immer der Erste, der ist immer dabei, immer motiviert. Und der ist bereit, für Jesus zu sterben. Also schon, also wenn ich auf jemanden wetten würde, dann hätte ich auf Petrus so eine Münze oder ja, und wir kennen alle seine Geschichte, also dass er trotzdem nach Jesus Tod auch in einer Phase der Zweifel gekommen ist. Was ist passiert? Also ich glaube im Text, das ist jetzt vor, also Johannes 21 ist ziemlich am Ende, also es gab schon einen Text bevor und im Evangelium sehen wir seine Geschichte und was ist passiert? Eigentlich, er hat also alle seine Basis wurden weggeworfen oder er hat alles verloren. Kleine Frage, was ist das wichtigste Gebot laut Jesus? Wenn man das zusammensetzen sollte, das wichtigste Gebot. Im Alten Testament gibt es ganz viele. Und dann Jesus sagt, es gibt also ein Gebot, also es gibt drei Aspekte, die sehr wichtig sind im christlichen Leben. Ich kann Ihnen auch ein kleines Hinweis geben. Matthäus 22, Versen 73 bis 40. Genau. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Also erstmal Gott lieben. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das heißt, dass die Liebe zu Gott hat drei Säulen. Die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zu anderen Menschen und die Liebe zu sich selbst. Und ich glaube, dass Petrus hat in diese drei Dimensionen Schwierigkeiten gehabt mit Jesus Tod. Also erstmal mit den Mitmenschen. Ich glaube, also es gab einen großen Verrat von seiner Altersgenossen. Heutzutage, man betrachtet das, also man muss sich vorstellen, dass die Jüngeren 3 Jahre zusammen gelebt haben, intensiv. Es gab Leute, die krank waren und die geheilt wurden. Es gab so Wunder, es war schon abenteuerlich, manchmal gefährlich. Hat bestimmt Spaß gemacht. Also das war schon ein intensives Leben mit viel Hoffnung, mit viel Aktivität. Und stellt euch vor, es gab auch bestimmt ein gewisses Vertrauen in der Gruppe. Also die kannten die Geheimnisse die von den anderen, ja, und die gehörten zusammen. Und einen davon, der Judas, hat Jesus verraten. Also das war schon, ich glaube schon, was Heftiges für die Jünger. Weil im Nachhinein wir denken, dass Judas also nie engagiert war, aber das stimmt gar nicht. Er hat auch gebetet und die Leute, die krank waren, geheilt wurden. Also da war auch völlig drin. Und ich glaube schon, also man muss auch das mit seinem so eigenes Glaube verknüpfen. Ich bin mir sicher, also das ist für mich so, also für sich bestimmt auch, es gibt Leute, die sie besonders vertrauen, also die richtig stark im Glaube sind, die auch vielleicht euch in die Glaube geführt haben. Und was wäre, wenn diese Leute scheitern würden oder was Schlimmes machen würden oder das schon, also für die Glaube, was kompliziert ist. Und das ist, ja, deswegen gibt es auch, ja, auf diese Geschichte müssen wir nicht unbedingt sprechen, aber es gibt, wenn es was Schlimmeres in einer Kirche passiert, mit dem Pastor oder so, dann das hat auch schlimmere Konsequenzen, wenn die Leute sind auch enttäuscht. Und das war ein Teil, eine Säule von dieser Liebe zu Gott, ist auch bedroht. Ja. Also ich glaube, dass dieser Fall Judas hat Petrus bestimmt berührt. Also deswegen der Seil. Das Seil. Also das Seil mit diesen drei, diese drei Säulen. Also das erste für Petrus war weg. Also den Mitmenschen. Es gab aber auch eine zweite Dimension. Das fehlende Verständnis für Jesu Plan. Petrus hatte eine jüdische Tradition. Also er kannte wahrscheinlich Zacharia, Kapitel 9, Vers 9. Zacharia? Sahaja. Sah, nochmal. Oh, du sprichst ja gut Deutsch. Also, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Also wer kennt einen König, der auf einem Esel reist? Also das passiert nie. Das war doch geschrieben, also Jahre bevor Jesus kam. Und Jesus kam, ist auf einem Esel gekommen, in Jerusalem. Und die Leute waren auf dem Weg, das war ein großes Fest. Also ich bin mir sicher, also das ist jetzt meine Meinung, aber es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass es so war, dass alle haben getickt. Mensch, das geschieht, ja, es ist jetzt der Moment, das war damals geschrieben und das passiert jetzt. Also, und das ist noch immer, also immer umso mehr, dass nach dem Vers 9 kommt der Vers 10. Ja. Und was steht im Vers 10? In Jerusalem, im ganzen Land, beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachttrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern, seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, von Euphrat bis zum Ende der Erde. Seine Macht reicht. Jetzt werden wir gewinnen. Wir sind dran. Also das ist jetzt unser Moment. Und es gab so bestimmt eine Begeisterung für was kommen werdet. Und was passiert? Jesus lässt sich fangen. Also wie kann er das machen? Es soll kommen. Der lässt sich festnehmen. Und nicht nur das, sondern wenn Petrus, der sein Engagement auch ehren will. Der hatte Jesus gesagt, ich bin bereit für dich zu sterben. Nimm sein Schwert, will sich verteidigen. Ich glaube schon, der war ehrlich, wollte sich auch verteidigen, um weiterzukommen. Und Jesus sagt zu ihm, ja, dein Schwert zurück. Hä? Also wie? Und es war bestimmt für ihn ein Moment, wo, also ich verstehe nichts, was passiert. Und Ich bin mir sicher, also, ja, ich gehe nicht in ein persönliches Beispiel. Es gab Momente in meinem Leben und ich bin mir sicher, dass, also für Sie, das war genau so. Man versteht einfach nicht. Es gab Pläne oder alles läuft gut. Ah, und doch nicht. Also ich erzähle noch ein kleines Beispiel doch von mir. Doch, also ich habe noch Zeit. Ich habe studiert mit einem Freund. Und wir haben genau also das Gleiche gemacht. Im gleichen Master und so und sehr viel gesprochen. Und damals wollte ich so Politikwissenschaft studieren, aber das war, danach hätte ich, würde ich Beamter in Frankreich geblieben und so, also in Frankreich, was schön ist, aber das entsprach nicht unserem Plan als Familie. Und deswegen habe ich mir für so Wirtschaft entschieden. Und mein Freund wollte sich für Wirtschaft, also engagieren und sich doch für Politikwissenschaft. Schön. Also mein Plan war, dadurch kann ich vielleicht irgendwann in Deutschland arbeiten. Und das war Schwierigkeit, das ist schwierig und so. Und vor 4 Jahren, der ruft mich an und sagt, ja, eigentlich, ich habe jetzt eine neue Stelle, ich werde in Berlin arbeiten und also in der Botschaft, Topjob und so. Denkst, hey, also wieso? Wir waren auf dem gleichen, wir haben das gleiche gemacht. Ich habe mich bewusst, damit ich in Deutschland komme, für diese Richtung entschieden, er für den anderen, es ist keine Chance, dass er in Deutschland kommt, er spricht kein Deutsch, der wollte nicht mal in Berlin, der wollte in Brüssel. Und das war für mich eine Enttäuschung. Also das war schon, ich fand das unfair sozusagen. Also ein kleines Beispiel ist auch lustig, aber es gibt vielleicht schlimmere Sachen in ihrem Leben, wenn Jobs geht oder ja, also das könnt ihr, kann jeder für sich denken, aber manchmal kann man auch von Jesus ein bisschen so enttäuscht sein. Ja? Also, die anderen und Jesus Plan nicht verstehen. und bleibt nur das. Und das ist jetzt sein Selbstscherz. Ja? Selbstwert. Selbstwert. Könnt ihr mir immer noch verstehen? Schön. aber das ist auch sehr verknüpft, weil, und das sehen wir in dem Fall Petrus, es ist ein Moment von Selbsttäuschung gekommen. Also als Jesus gefangen wurde, dann war er allein plötzlich und es ist der Moment, wo dreimal er Jesus verleugnet hat. Und manchmal kann man das lesen, als er es ein gewisses Mangel an Mut wäre. Ja, also alle Feinde sind da, nein, ich kenne den nicht, und geh weg. Aber vielleicht ist das nicht die einzige Interpretation. Vielleicht kann man das auch lesen, wenigstens, wenn er es das erste Mal verleugnet, als der ist vielleicht ehrlich. Also er hat 3 Jahre mit dem Sohn Gottes gelebt, also beziehungsweise glaubte er. Und plötzlich der Sohn Gottes verschwindet. Also was war das? Also der Jesus, der jetzt festgenommen wurde, ist nicht der Jesus, der Petrus kannte. Also ich kenne nicht den Typ. Also ich kenne einen Jesus, der stark ist und der große Pläne hat. Und so kann das kommen zu. Also ich kenne den Jesus nicht. Und das interessant im Text, also zum Beispiel in Matthäus Kapitel 26, ab Vers 69, das ist interessant. Ja, Petrus saß immer noch draußen im Hof. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt das laut, ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, das war das erste Mal. Und wenn man ein bisschen so weiter liest, das ist auch lustig, also das waren Jünger und diese Verleugnung Petrus wird in den 4 Evangelium beschrieben. Also wenn man einen Fehler macht, dann die anderen mögen auch gerne davon erzählen. Ne? Also man kann die Geschichte in verschiedenen Evangelium lesen. Und im Johannes gibt es einen Detail, der interessant ist. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Also wie konnte ein jünger Jesus plötzlich mit den Feinden sein und sein Bedürfnis, brauchte auch was Warmes, bei seinen Feinden finden. Also, war das klar? Das heißt, manchmal, wenn man in solche Situationen ist, das ist schon grenzwertig. Ja? Und man hat Bedürfnis und plötzlich steht man, wo man nicht stehen sollte. Und das ist jetzt passiert mit Petrus. Ein bisschen weiter. Ich bin verloren. Nee. Genau. Also in diesem Moment reißt der dritte Faden des Seils. Petrus schwört, dass er Jesus zum dritten Mal nicht kennt und unmittelbar danach kräht der Hahn. Matthäus Kapitel 26. Ja, das haben wir. Und an diesem Moment wird Petrus bewusst. Oh, das hätte doch Jesus davon gesprochen. Was habe ich getan? Ich bin jetzt bei den Feinden. Ich habe den verleugnet. Und ich glaube, das Seil, also der dritte Faden wurde auch gerissen. Und plötzlich, also nichts mehr, total verloren. Es gibt aber eine gute Nachricht in diesem Moment. Für Petrus, aber für uns auch. Erstens, Jesus hat ihn vorgewarnt. Also wenn er davon bewusst wird, es ist geschrieben, da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Das ist im Text, das steht im Text. Weil er hat an Jesus Wort sich daran erinnert können. Jesus wusste das. Er wusste das, bevor er passiert ist. Er kennt alles. Also das doch, der ist doch derjenige, an der ich glaubte. Also das war Das ist ein vielspaltiges Moment. Selbsttäuschung, aber auch doch Hoffnung, weil Jesus wusste es. Und wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, Jesus hatte schon viele Promesse? Versprechen, genau. Sprich sehr gut Französisch. Viele Versprechen auch Petrus gesagt, wie zum Beispiel in Matthäus Kapitel 16, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Das mächtiges Wort ist noch nicht stattgefunden. Jesus wusste alles und wenn er mir das, also als Petrus mir das schon gesagt hatte, der wusste, dass ich ihn verleugnen werde und dass ich doch danach mit ihm wieder leben werde. Also es ist schon, dieses Moment ist zwar dramatisch, aber auch voller Hoffnung. Und das werden wir jetzt sehen, wie Jesus Petrus wieder so auf den Stand gebracht hat. Ja? Und das ist sehr interessant in diesem Text, also diese Art und Weise zu analysieren, so ins Detail. So erstmal, das ist ein bisschen früher im Kapitel 21, so die 15 erste Verse, man sieht einen Prozess, das stattfindet. Ganz am Anfang, es scheint, als ob alles wieder, also am Anfang wäre. Also die Jünger, also ein Teil davon, sind wieder Angler oder gerne Fischer, genau. Ja, Angler gab es vielleicht damals noch nicht. Und es ist, als ob ja nichts passieren hätte, also wieder auf Gas Zero. Wieder auf dem Anfang, ja, auf dem Punkt Null. Aber, und die Fischen fangen nichts. Also wie am Anfang. Das ist auch ein Detail, das ist interessant. Aber doch kommt Jesus Segen. Der erscheint und ja, wirft eure Netze auf der rechten Seite des Boots. Oh, volle Fische. Und das scheint, als ob es das Gleiche wäre wie am Anfang. Aber es gibt ein Detail, das zeigt, dass irgendwas sich geändert hat. Was ist dieses Detail? Die Zahlen, die Fische. Wie viel gibst du? Wie viele Fische gibst du? 153. Also warum? Ja, genau. Das ist wichtig. Also ich meine, wenn nie krank geworden ist, also wie man, also man geht in jedem Tag, oh, Normalität und so, aber wenn man so fast gestorben ist, also wie schmeckt, also jeden Tag schmeckt ganz besonders. Wenn man wochenlang, monatelang keinen Job hatte, ach, und die Segen Gottes sind jetzt voller Bedeutung. Und Petrus zählt, wie viele Fische. Das schon, also seine Art und Weise, also mit diesen Sachen zu gehen, haben sich geändert. Der zählt die Segen Gottes. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und Jesus bietet ihnen an, mitzubringen, was sie können, aber er hat bereits ein Mahl für sie vorbereitet. Alles ist schon da. Also es gibt schon die kleinen Fische, die auf dem Grill sind und sagt, ja, bringt ein paar Fische, wenn ihr wollt. Aber grundsätzlich ist schon alles da. Also der lädt die Jünger wieder ans Tisch zu kommen. Die dritte Step oder Phase in dieser Erneuerung. Und dann spricht Jesus persönlich ohne Vorwürfe an Petrus, sondern mit Liebe und Vertrauen. Und das ist interessant. Also wenn man den Text liest, erstmal, warum fragt er dreimal das Gleiche? Aber es gibt eine Gradation. Also erstmal, ich kann mir das so vorstellen, die sitzen gemütlich am Tisch, also erstmal die Bedürfnisse und dann spricht er ganz sanft zu Petrus. Ja, übrigens, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Und es gibt also über den Text, man soll sich noch daran erinnern, dass Petrus selbst hatte gesagt, selbst wenn alle weg sind, dann ich werde hier stehen und dich verteidigen. Und das meinte er mit dem Schwert. Und Jesus erinnert ihn daran und sagt, ja, liebst du mich mehr als die anderen? Und ich kann mich jetzt gut vorstellen, dass Petrus sagt, okay, ja, ich habe dich lieb. Bedeutet das, der sagt nicht, ja, ich liebe dich besser als die anderen, also nicht mehr. Das war bevor. Und das ist auch interessant zu sehen, was, also auf Deutsch, das ist einfacher als auf Französisch, weil wir haben nur ein Wort für, also ich habe dich lieb und ich liebe dich. Ja. Jesus benutzt das Wort Agapeo, also es ist schon eine göttliche Liebe, also eine große Liebe, die ja perfekt ist. Ja. Und Petrus antwortet mit Phileo, also es ist schon ein Tick weniger. Also diese Interpretation ist manchmal ins Frage gestellt, aber meistens betrachten das so. Also Jesus sagt, liebst du mich? Ja, ich hab dich lieb. Und sofort, es ist, als ob Jesus mehr Vertrauen in Petrus hätte als Petrus selber. Was fragt er ihn? Dann sorge für meine Lämmer. Das ist, sorg für meinen Schatz, für was ich, also ich, das ist mir sehr wichtig und also ich frage dich, drauf aufzupassen. Also ich vertraue dir. Und selbst wenn Petrus selber so, ich hab dich lieb, weißt, also ich bin nicht so stark, wie ich dachte. Jesus sagt, ja, dann sorg für meine Lämmer. Also das, also schon dieses erste Spruch, also dieses, das erste Mal, diese erste Frage ist der stark, aber es geht weiter. Und Jesus stellt die Frage erneut. Liebst du mich? Also jetzt nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen, sondern liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich hab dich lieb. Und immer Agapeo und Phileo. Und das dritte Mal, Jesus fragt ihn, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Und dieses Mal benutzt er das Wort Phileo. Hast du mich ein bisschen lieb? Also, und ich glaube, das ist dieses Moment ist so wichtig. Also Jesus erwartet nicht von uns, dass wir perfekt sind, dass wir alles gut gemacht haben, dass wir ja gute Christen und das kommt danach mit der Sanktifikation. Das kommt im Prozess. Aber erstmal, wenn ein bisschen Liebe da ist. Seine Liebe ist das Allergrößte. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Petrus Gottes Barmherzigkeit richtig fühlen konnte. Also es gibt ein Wortspiel, das man auf Deutsch nicht machen kann, aber das würde ich trotzdem versuchen zu übersetzen. Das Wort Barmherzigkeit, wissen Sie, woher das kommt? Barmherzig, was bedeutet das? Also nach einer These sollte, das kommt aus Wikipedia, das zugrunde liegende Adjektiv barmherzig seit dem 8. Jahrhundert durch das althochdeutsche Stammwort armherzi als Lehnübersetzung aus der gotischen Missionssprache von misericors. Das ist Latein, so misericors. Auf Französisch, so Barmherzigkeit ist misericorde, also ziemlich nah an den Latein. Und miser bedeutet so arm, elend. Und cor ist Herz. Also das ist die Bedeutung ist, der ein Herz für die Armen hat. Und auf Französisch so Cor und Cord, das ist was Ähnliches. So Cord ist Seil. Also die Barmherzigkeit ist das Seil, das man nehmen darf, wenn man im Elend steht. Und dieses Bild finde ich so berührend. Ja. Ihr braucht nicht perfekt sein. Pfarrer, liebe für Jesus zu haben. Also als Schlussfolgerungen möchte ich gerne die folgenden Punkte unterstreichen. Nachdem Petrus wieder also diese Barmherzigkeit greifen kann, wird nicht alles perfekt. Das hat Kathleen gelesen. Also erstmal interessiert er sich noch weiter an, was die anderen machen werden. Also noch versucht oder ja, wie die Menschen sind. Und Jesus sagt ihm, wie er sterben wird. Also er spricht nicht nur von grünes Land und Freude, ohne Schwierigkeiten und so. Aber die Sachen haben sich geändert. Und das ist sehr wichtig, dass in unseren schwierigen Zeiten wir uns daran erinnern. Warum? Weil Jesus hat uns gesagt, alle werden fallen. Matthäus 26, Vers 31. In dieser Nacht werdet ihr alle von mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Jeder wird diesen Moment erleben. Und der Feind unserer Seelen hartnäckig versuchen wird, uns von der Gnade Gottes abzubringen. Das hatte Jesus auch Petrus gesagt, im Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Also als Ermutigung für uns möchte ich gern mit Sätze von Petrus, der danach geschrieben hat in einen von seinem Brief. Und danach werden wir auch zusammen singen können. Ich würde vielleicht ganz langsam diese Wörter lesen und das wird also eine Art Gebet für das Ende dieses kleine Botschaft. Also 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und ich glaube, man muss das für sich auch nehmen können. Vielleicht kann man auch die Augen zumachen oder. Hier gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorher bestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Amen.